Moin moin und herzlich willkommen zurück zur Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Diese Woche gab es wieder einiges zu besprechen in der Bundesliga und dafür habe ich mir wie immer meinen Kompagnon an die Seite geholt, dessen Muskelfasern stabiler sind als die eines durchschnittlichen Bundesliga-Kickers, der liebe Anton.
Yo, yo, mo, mo. Schön, deine Stimme wieder zu hören. Und du hast es schon gesagt, es war eine ganze Menge los und meine Muskelfasern, die wollen unbedingt in Richtung unserer ersten Kategorie.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Ja, und in dieser gibt es einen Sieger, der sich für mich ganz, ganz klar herauskristallisiert hat. Man redet viel über die Bayern, aber ist vielleicht eine andere Mannschaft derzeit die Mannschaft der Stunde in Deutschland? Die Rede ist natürlich von Eintracht Frankfurt. Unfassbar, was die momentan da für eine Serie abreißen, wettbewerbsübergreifend auch noch. Und jetzt wieder ein souveränes 4:0 bei Heidenheim, siebter Pflichtspielsieg in Folge, Marmoush trifft, wie er will, Nathaniel Brown, sehr spannende Personalie, würde ich direkt mal in deiner gleich folgenden Analyse erfragen, einer für die Nationalelf, auch schon in der, ja, vielleicht nahen Zukunft, also da passt einfach gerade alles bei der Eintracht und es macht unfassbar viel Spaß, den zuzuschauen, wir haben ganz, ganz oft schon über sie geredet, es war im letzten Jahr manchmal noch so ein bisschen, ja, behäbe und da konnte man irgendwie nicht so richtig behäbig und dann wusste man nicht so ganz, wo stehen sie denn jetzt? Dino Topmöller, greift er die Mannschaft richtig und da ist wirklich irgendwas passiert in dieser Saison und jetzt ist Frankfurt, ja, vielleicht die Mannschaft der Stunde auf Platz 2 nach diesem Sieg und erster Bayern-Verfolger damit. Ich glaube, viel mehr muss man nicht sagen. Bei der Eintracht läuft es gerade richtig gut.
Ja, die mussten auf jeden Fall bei einem von uns beiden auf der Eins stehen. Ja, ist eine absolut geölte Maschine. Also da geht wirklich gerade alles auf. Marmoush natürlich vorneweg, über den haben wir schon viel geredet diese Saison. Da gibt es nicht so viel zu sagen. Der Typ ist einfach in Topform. 10 von 10, der kann machen, was er will. Es funktioniert. Der hat auch noch richtig Spaß dabei. Und Brown hast du angesprochen, sehr spannend, finde ich auch. Für die Nationalmannschaft ist es mir ein bisschen zu früh. Ich finde auch, ich erinnere gerne an die Sky Sport Hot Takes, wo gesagt wurde, dass Keke Top dieses Jahr noch Nationalspieler wird. Da muss er sich jetzt auch ranhalten, der Mann, vor allem mit gerissenem Syndesmoseband. Das wird spannend. Also im Fußball wird es vielleicht eher nichts. Für Nathaniel Brown glaube ich in ganz naher Zukunft auch nicht, aber trotzdem cooler Spieler, sehr, sehr starke Performance, hat jetzt 5 Bundesligaspiele gemacht und da 5 Torbeteiligungen, das ist schon richtig stark. Spielt da jetzt meistens linke Schiene, eigentlich eher linkes Mittelfeld vor Theat und gefällt mir sehr gut. Technisch richtig stark, gute Übersicht, wurde jetzt auch aus Frankfurter Kreisen richtig gelobt zuletzt. Habe ich jetzt gehört im DAZN, in der DAZN-Übertragung, jemand sagt, er hat eine Spielintelligenz wie Mario Götze. Oh. Hat ein Frankfurter wohl gesagt. Also der ist schon sehr, sehr stark, gefällt mir gut. Und ja, wenn der so weitermacht, dann wird er natürlich irgendwann sich in den Kreis spielen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Aber ist ja auch kein Stress. Also sonst gefällt mir die Frankfurter Mannschaft wirklich richtig gut. Und in Heidenheim, das haben wir auch schon öfter gesagt, ist eine Spielstätte, an der schon einige Teams sich schwer getan haben. Und die Frankfurter, die sind da mal richtig entspannt durchgerollt und haben ganz, ganz souverän den nächsten Sieg eingefahren. Also wirklich verdienter erster Sieger. Bei mir auf der 1 steht einer bzw. 2, denn bei mir der erste Spieltagssieger ist Mathis Müller. Wer ist das denn? Könnte man fragen. Ist so ein bisschen die Kombination aus Tim Breithaupt und Arne Engels. nein, natürlich Mathis Tell und Thomas Müller, denn so ein bisschen die, vielleicht die positive Seite noch sehen durch die Verletzung von Harry Kane, wird einer von den beiden oder vielleicht auch beide jetzt ein bisschen profitieren. Wir haben natürlich in die Zukunft gesehen in der letzten Folge und haben über Mathis Tell gesprochen, obwohl der wochenlang kein Thema war und plötzlich ist er ein Riesenthema. durch die Verletzung von Harry Kane. Hat ja sogar gestartet, zu dem Spiel kommen wir später noch. Aber jetzt so ein bisschen die Frage, wer von den beiden, glaubst du, wird in den nächsten Wochen mehr Minuten bekommen auf der Kane-Position, wird mehr ja, von dieser Verletzung, von diesem Ausfall profitieren?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe irgendwie im Hinterkopf irgendeiner unserer Sky-Experten, ich weiß nicht, ob es Didi Hamann war oder Lothar Matthäus, hatte wohl auch gesagt, dass er die Rolle Musiala zutraut. Das heißt, dass Musiala ins Sturmzentrum rückt. Und ja, wir wissen ja, er ist jetzt ein absolutes Kopfballungeheuer geworden. Das Wort habe ich in den letzten Tagen so oft gehört in Bezug auf Musiala. Das heißt, das ist natürlich auch noch eine Option. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Da fallen einem erstmal Mathys Tel und Thomas Müller ein. Und ich finde es sehr schwierig, auch weil, ohne jetzt ganz viel vom Spiel vorwegzunehmen, Tel leider nicht wirklich überzeugen konnte. Klar, er hat jetzt gegen Dortmund hat er eher über die linke Seite angegriffen. Wäre nochmal eine andere Rolle. Ich glaube, er ist auch eigentlich mehr dieser Neuner, fühlt sich da auch noch viel wohler. Das heißt, Zutrauen, gar keine Frage, tue ich ihm das absolut. Könnte mir aber wirklich auch vorstellen, dass Kompany, weil Kane ja jetzt wahrscheinlich, hoffentlich nur 2, vielleicht 3 Spiele ausfällt, zum Beispiel gegen Leverkusen jetzt erstmal darauf setzt, Müller reinzubringen, um eben diese Erfahrung und ja, diese Präsenz von Thomas Müller in so einem wichtigen Spiel auch direkt mit auf dem Platz zu haben und dann natürlich auch mit Tell einen überragenden Spieler noch von der Bank zu haben, der dann auch immer wieder für Schnelligkeit, für Abschlüsse und so weiter sorgen kann. Also ich glaube, dass kurzfristig er dann sogar noch Thomas Müller wieder mehr in den Fokus rücken wird. Klar, der war jetzt bei Kompany auch oft nur noch zweite, dritte Wahl, auch mal bei den Einwechslungen, hat aber immer wieder seine Minuten bekommen. Und ich glaube, jetzt ist es halt an der Zeit, dass diese Erfahrung, die Müller da mitbringt, als ein Puzzleteilchen beim Ersetzen von Harry Kane genutzt wird und vielleicht sogar wirklich ein Musiala, ein Gnabry da vorne dann so ein bisschen drumherum wirbeln. Also ich meine, mich an eine mögliche Aufstellung von Kerry Hau, einem unserer Bayern-Reporter, zu erinnern. Und da war es, glaube ich, mit Olise, Müller und Gnabry und Musiala halt vorne. Also wie gesagt, es ist ganz, ganz viel drin. Es ist auf jeden Fall spannend. An der Stelle, ich bin am Dienstag im Stadion gegen Leverkusen. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich werde aus erster Hand dann beim nächsten Mal berichten, wie sich das Ganze aufs Spiel ausgewirkt hat. Egal, wer denn jetzt von den beiden starten wird. Ich freue mich sehr drauf.
Vielleicht kriegst du ja ein paar Minuten.
Also ich würde es Kompany vorschlagen. Ich habe damals in der Kreisliga immer richtig gut performt.
Mal ein paar Bälle halten.
Ja, das, also wenn ich was kann, ohne Spaß, wenn ich was kann, dann das. Aber wahrscheinlich, würde ich jetzt mal ganz bescheiden behaupten, nicht unbedingt gegen Jonathan Tah oder Kusunu und Co.
Kusunu ist in der Serie aktiv, aber bei Tah.
Stimmt.
Tabsoba.
Und den anderen Hühnern da hinten bei Leverkusen
ja.
drin.
Ja, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich will noch hinzufügen, ich glaube, dass Müller vielleicht eher einer ist, der gegen tiefstehende Gegner so ein bisschen dann auch die Geduld hat, nicht alles sofort mit der Brechstange machen zu wollen, zu lösen und dann vielleicht auch mal irgendwie Räume aufmacht, die sonst gar nicht da waren. Und Tell dann vielleicht eher für ein Spiel in Frage kommt, wo der Gegner höher steht, was zum Beispiel jetzt auch bei Leverkusen der Fall sein könnte. Aber ist da die Frage, ob Tell jetzt wirklich nach dem Auftritt, auch wenn, du hast richtig gesagt, der nicht im Sturmzentrum war, ob er nach dem dann direkt wieder starten darf in so einem wichtigen Spiel gegen Leverkusen. Ist die Frage, aber wird auf jeden Fall spannend bleiben und ich gehe mal weiter zum nächsten Sturmgiganten von Tell und Müller, zu meinem zweiten Spieltagssieger, Lukas Höhler. Lukas Höhler, Fußballgott. Ich weiß nicht, wie sehr ich hier im Podcast schon die Saison über ihn geredet habe, aber er ist bisher nicht unbedingt aufgefallen, dann seine Chancen tatsächlich in Tore umzumünzen, aber das ist ihm jetzt am Wochenende mal gelungen. Er hat einen Doppelpack geschnürt und so ein bisschen das zweite Tor, das er nicht gemacht hat, so ein bisschen vorbereitet, zumindest erzwungen. Also auf jeden Fall Man of the Match beim 3-1 der Freiburger gegen Gladbach gewesen. Und für mich ist Lukas Höhler auch Gewinner. Ich habe so ein bisschen in Statistiken rumgekramt, hatte ich tatsächlich schon letzte Woche, weil er eine Statistik angeführt hat, und diese, ja, unrühmliche erste Position jetzt abgegeben hat. Hast du eine ungefähre Idee, was das sein könnte?
Meiste Torschüsse ohne eigenes Tor?
Geht in die Richtung, er hatte den höchsten X-Goals-Wert aller Bundesligaspieler ohne Tor.
Thomas Tuchel würde ausrasten.
Er war bei 2,96 X-Goals diese Saison ohne Tor, was schon ein Brett ist. Also so ein Elfmeter hat so 0,75. Also der hat so, kann man sich vorstellen, 4 Elfmeter verschossen. Das ist schon eine Hausnummer. Also das finde ich immer wieder aufgefallen durch vergebene Großchancen. Also für mich, in meinem Kopf, ist Lukas Höhler immer so ein bisschen erster Verteidiger der Gegner, aber hat natürlich viele Qualitäten und jetzt an diesem Spieltag dann auch mal mit Toren das Ganze bewiesen und deswegen für mich auch ein klarer Sieger.
Ja, absolut. Kann man nichts gegen sagen. Tore sind ein sehr, sehr gutes Stichwort. Das nehme ich mal direkt auf und springe von dem einen 3:1-Sieg zum nächsten 3:1-Sieg. Und zwar hat St. Pauli Tore geschossen. Und das ist ein Novum in dieser Saison, zumindest wenn es darum geht, dass St. Pauli im heimischen Stadion trifft. Denn das haben sie bisher noch nicht geschafft. Und dann kam Holstein Kiel zu Besuch und da wurden es dann gleich 3 Stück. Und im Duell der beiden Aufsteiger konnte sich St. Pauli durchsetzen. Und ja, ich möchte mir nicht zu doll auf die eigene Schulter klopfen, aber ich hatte ja vor der Saison gesagt, dass ich St. Pauli da eher den Klassenerhalt noch zutraue als den Kielern. Und ja, es ist jetzt schon eine klare Tendenz zu sehen. Wir haben 12 Spieltage gemacht. Nein, Spaß beiseite, da ist natürlich noch lange nichts auserzählt. Aber bei St. Pauli waren die letzten Wochen wirklich doch sehr, sehr ordentlich. Und sie haben sich jetzt sogar über den Strich manövriert, aufgrund dieser Heidenheimer Niederlage, die wir auch eben schon angesprochen hatten. Also St. Pauli jetzt auf Platz 15, die ersten Heimtore geschossen. Und ich finde, man kann mit Fug und Recht behaupten, in dieser Bundesliga-Saison angekommen.
Definitiv. Also das ist spielerisch wirklich in Ordnung, was sie machen. Natürlich geht es nicht gegen jeden Gegner. Wenn der Gegner eine gewisse Qualität hat, vor allem hinten, dann tun sich die Paulianer auch schwer, aber ich finde, man sieht schon immer wieder, das haben wir auch am Anfang der Saison gesagt, jetzt, wo sie wieder ihre Offensiven auf dem Feld haben, die so ein bisschen auch über den Flügel vor diesen Schienenspielern Wind machen, so ein Afolayan oder Gilavogi, die waren beide jetzt stark, dann geht auch was, auch mit Elias Saad, der jetzt zurzeit verletzt ist, aber damals eben dann auch da sehr gute Akzente gesetzt hat. Sobald sie auf diese Formation gewechselt haben, haben sie zumindest einfach offensiv deutlich mehr initiieren können. Und jetzt eben am Freitag war dann so ein Spiel, wo einfach dann vorne die Dinger auch mal reingegangen sind. Johannes Eggestein, freut mich sehr für ihn, der da mehrfach als Scorer in Erscheinung getreten ist. Ja, ja, deswegen richtig erkannt und freut mich auch für die Paulianer, die von der Spielanlage auf jeden Fall ein bisschen weiter sind als die Kieler. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen.
Ja, kleines Shoutout an der Stelle nochmal in Richtung Havelse. Die Eggesteins bei mir um die Ecke, fußballerisch groß geworden. Also ich habe die quasi groß gemacht, weil
die haben mal so ein verschwitztes Anton Drebs-Leibchen angehabt.
Ja, so 2 Jahre ungefähr müsste, obwohl, nee, Maxi ist ja sogar, glaube ich,
Maxi ist, glaube ich, 96. Ich.
Ja, aber naja, ich habe früher in der Jugend mal öfter gegen Havelse gespielt und wahrscheinlich haben sie deswegen so gutes Scouting betrieben, weil sie gesehen haben, ach du Heilige, was laufen da denn für tolle Talente rum bei den Gegnern? Da gucken wir uns auch mal um. Dieser Maxi Eggestein sieht ja gar nicht so schlecht aus, dann nehmen wir den mal zu uns. Also gern geschehen an der Stelle nochmal und wenn wir schon bei Stürmern sind, denen wir die Tore gönnen, dann nehme ich direkt mal Johnny Burkhardt mit rein, denn ja, was soll ich sagen? Der Mann ist einfach wunderbar drauf und quasi das Gesicht eines Mainzer Höhenflugs, den ich so tatsächlich auch nicht unbedingt auf meinem Bingo-Zettel gehabt hätte. Die Mainzer durch jetzt wirklich wiederholt tolle Leistungen mit unserem Liebling Bo Henriksen an der Spitze des Ganzen. 3 Siege am Stück und plötzlich steht Mainz auf Platz 7 und klopft mal ganz, ganz weit oben an. Doppelpack Johnny Burkhardt gegen Hoffenheim, also die TSG haben sie da einfach abgekocht, würde ich sagen. Und das war eine sehr, sehr reife Leistung. Und ich finde auch, also ja, man darf sich da als Mainz-Fan irgendwie so ein bisschen ganz leise Hoffnung machen auf einen richtig, richtig angenehmen und schönen Saisonverlauf, denn das sieht schon sehr erwachsen und gut aus und die haben, finde ich, auch wirklich sehr, sehr interessante, gute Spieler. Amiri, Burkhardt, um nur mal zwei zu nennen, da gibt es noch ein paar mehr. Und das war eine sehr reife Leistung gegen Hoffenheim und jetzt steht man da auf Platz 7 und guckt mal so ein bisschen nach oben.
Absolut. Also wir haben über die reifere Spielanlage bei St. Pauli gesprochen. Die Mainzer sind da nochmal ein Level drüber. Also was die mit dem Ball mittlerweile spielen, ist einfach richtig, richtig gut. Die haben auf vielen Positionen einfach gute Fußballer. Du hast Amiri angesprochen, der ist meiner Meinung nach, ich glaube Flo Würz hat es jetzt vor kurzem gesagt, wurde darauf angesprochen, der unterbewertetste Spieler der Liga. Also der ist was Kreatives, initiieren, gestalten angeht, sich Pässe zu trauen, irgendwie die in die Spitze gehen, die Ketten brechen, ist er so unfassbar gut. Also ist für mich da, was wirklich so einen kreativen Achter, Zehner angeht, spielt ja recht defensiv dafür, ist er wirklich für mich Top 5 der Liga vielleicht. Also der spielt eine Wahnsinnssaison, ist so unfassbar wichtig für die Mainzer, natürlich genauso, du hast es gesagt, Burkhardt. Also auch dieses 2-0 ist ja unfassbar. Also das ist Weltklasse, wie er den da mitnimmt und dann unter die Latte knallt. Das ist einfach ein Strich. Fantastisches Tor. Und wen ich auch noch so ein bisschen herausheben wollte, zwei Leute eigentlich. Zum einen Dominic Kohr, auf den wir viel gehackt haben, der selber viel hackt, aber jetzt in den letzten Wochen auch fußballerisch mir sehr gut gefällt. Schlägt klasse, lange Bälle und hat jetzt einfach auch mal gegen Hoffenheim defensiv wirklich überragend gespielt und das eben nicht mit Fouls und harten Zweikämpfen, sondern mit cleverem nach vorne verteidigen, war oft einfach mal so einen Schritt schneller als die Hoffenheimer und hat auch das erste Tor ja mit eingeleitet, spielt ja in der Dreierkette als Verteidiger und ist da eben sehr weit mit nach vorne gegangen und hat dann einen cleveren Pass hinter die Abwehr gespielt. Der ist wirklich stark im Moment und wer mir auch sehr gefällt, ist Philipp Mwene, genauso eigentlich Cassie auf der anderen Seite, beide Schienenspieler, auch sehr gut mit dem Ball, sehr kreativ, trauen sich auch mal einen Ball irgendwie in die Schnittstelle zu spielen, eben nicht nur dieses, ich muss die Linie rauf und runter rennen. Das ist einfach eine Mannschaft, die viele gute Fußballer hat und das macht einfach Spaß, denen zuzuschauen, haben jetzt 3 Siege am Stück, 5 Spiele ungeschlagen, also geht gut ab für die Mainzer gerade, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mit der Tabelle tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, weil
ja, halt na klar.
Mit einem Sieg oben sein und dann wieder unten sein, aber
ist eng da.
Ist eine sehr, sehr gute Entwicklung gerade und ich glaube, die Mainzer tun am besten, wenn sie einfach auf sich gucken, weitermachen und die Spiele so spielen, wie sie es gerade tun.
Total, wenn du gerade noch ein paar Namen reinwirfst, dann will ich noch einmal Paul Nebel mit reinziehen, der auch jetzt inzwischen Stammspieler da ist in dieser funktionierenden Mannschaft und Schande über mein Haupt, ich habe vor ein paar Monaten mal ein U21-Spiel geguckt und da hat er auch gespielt und ich habe so geguckt, Paul Nebel, das sagt mir irgendwie gar nicht so wirklich. Hat dann mal nachgeguckt, ja okay, spielt bei Mainz, war davor bei Karlsruhe, aber bei Mainz jetzt auch noch keine so große Rolle. Okay, der ist jetzt also auch dann bei der U21 dabei, bin ich mal gespannt, wie der sich so macht und plötzlich ist der voll drin bei den Mainzern und es geht bergauf und Paul Nebel spielt gefühlt jedes Spiel von Anfang an, also auch da wieder ein 22-jähriger Junge, der scheinbar gerade, oder wenn er es nicht schon geschafft hat, den Sprung zum Bundesligaspieler gemacht hat, also auch sehr, sehr cool. Irgendwie manchmal ist es ja so, ne, du siehst irgendwo so einen Spieler und denkst dir, wer ist das? Okay, dann liest du den Namen und der prägt sich so ein bisschen ein und dann hast du so unterbewusst einfach so ein kleines bisschen mehr Fokus auf den und das wollte ich jetzt gerade irgendwie nochmal loswerden. Also Paul Nebel, auch eine tolle Entwicklung, die er da gerade nimmt und mal sehen, wo es noch hingeht für ihn.
Ja, schön, dass du bei Nebel jetzt auch den Durchblick hast. Das freut mich auf jeden Fall.
Pulitzerpreis.
Ich mache mal weiter mit unserem guten alten Ralle. Ralf Hasenhüttl macht unsere Spieltagssieger rund, der wahrscheinlich selbst nicht so ganz wusste, was da gerade passiert, als seine Mannschaft, der VfL Wolfsburg, da ja einmal durch Leipzig gerollt ist, einmal mit dem Multivan durchgefahren und platt gemacht, die Bullen. Also die Wölfe haben da mit den Bullen wirklich ja, alle möglichen Schweinereien angestellt. 5-1 haben sie da gewonnen. Ist so ein bisschen die Formulierung ausgegangen. Ich wollte jetzt auch nichts machen, was uns irgendwie die nicht vorhandene Monetarisierung zerschießt. Deswegen,
das wäre wirklich grauenhaft.
Ja, ja. Haben die Bullen Eingeweide an den Leipziger Hauswänden herangeschmiert, haben sie da. nee, also die sind wirklich über die Leipziger drüber gerollt, wie man es selten gesehen hat. Ich will jetzt nicht zu viel zu den Leipzigern sagen, denn die haben, würde ich sagen, mehr als nur mitgeholfen bei diesem Spiel. Aber trotzdem muss man das ja dann auch irgendwie annehmen. Und die Wolfsburger haben echt ein gutes Spiel gemacht, haben sehr gut gepresst, haben die Leipziger dann teilweise auch zu den Fehlern gezwungen und waren dann auch einfach ziemlich eiskalt, haben sie nie ins Spiel kommen lassen. Und deswegen ist der Ralf auf jeden Fall ein Gewinner, weil wir haben ja auch gesagt, das ist jetzt irgendwie schon oft nicht besonders überzeugend gewesen mit ihm. Und jetzt haben sie 3 Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Ich hatte, glaube ich, die Statistik gesehen, irgendwie in den ersten 9 Bundesligaspielen haben sie 9 Punkte geholt und jetzt in den letzten 3 eben auch 9 Punkte. Also die Wölfe auf Tabellenplatz 8. Anton, geht da was Richtung Europa?
Also für mich ist das jetzt schon safe. St. Pauli steigt nicht ab. Die Wölfe also wieder zurück in Europa. Endlich. Es ist eine unglaubliche Bundesligasaison. Es bietet sich an,
dass Auswärtsfahrten mit dem Kombi dann. Mit einem.
Also ich glaube, 2 kriegen die schon voll.
Okay,
jetzt
okay.
Sei mal nicht so despektierlich da. Ja, wenn man über große Gruppen an Auswärtsfans spricht, da sind die Leipziger natürlich nicht weit. Nein, ich hole sie passenderweise mal mit rein, denn sie sind natürlich nach diesem Spiel mein erster Verlierer des Spieltags. Unglaublich, was da passiert ist. Also ein Doppelschlag innerhalb von 15 Sekunden und nach 15 Minuten schon 0-3 hinten. Man kann Leipzig als Ganze als Verlierer deklarieren oder man sagt Marco Rose, denn für den ist es auf jeden Fall ja wahrscheinlich jetzt am Mittwoch schon ein Endspiel gegen Frankfurt im Pokal. Ich habe tatsächlich auf der Arbeit mir die O-Töne von Rose und auch von Marcel Schäfer, der ja wieder zurück bei den Wölfen war und die nicht mehr zähmen konnte. Schreibt sich hier aber auch von selbst, ne? Ja. Die habe ich mir angehört, die Töne von denen. Und es klang so, dass vor allem Schäfer halt die Art und Weise, wie Leipzig zurzeit auftritt, missfällt. Nur nochmal zur Einordnung, 6 Spiele am Stück, sieglos für die Leipziger. Und das war natürlich jetzt, das war gar nichts gegen Wolfsburg. Da war nichts auf dem Platz, hat Rosa auch nochmal betont. Also sie bekommen es einfach nicht auf dem Platz, haben sich natürlich viel vorgenommen. Ja, sagt man immer dann in der Situation. Sie sind sehr, sehr verletzungsgeplagt. Aber die Spieler, die da bei Leipzig auf dem Platz standen, das sind ja keine unbeschriebenen Blätter. Also da sind immer noch Nationalspieler in den Reihen, die da auf jeden Fall mehr abliefern müssen als das, was sie da jetzt gegen Wolfsburg gezeigt haben. Und ja, dann ist es nun mal in diesem harten, schnelllebigen Fußballgeschäft so, dass natürlich als erstes der Trainer in Gefahr ist. Und ich bin sehr gespannt. Also ich finde Marco Rose eigentlich recht sympathisch, muss ich sogar sagen. Ich finde, der bezieht auch ab und zu mal öffentlich Stellung zu ein paar Themen, die ihn eigentlich nicht tangieren müssten, zumindest nicht öffentlich. Und bisher ist er mir da noch nie so wirklich negativ aufgefallen, im Gegenteil. Und ich habe einen Kommentar tatsächlich auch bei Social Media gelesen, den ich auch ganz interessant fand, wo jemand mal geschrieben hat, auch einfach mal durch eine Krise zusammengehen. Das gibt's ja heutzutage fast gar nicht mehr im Fußball. Also, dass man, ne, dann läuft's mal nicht, dann holen wir halt den nächsten ran. Also bei manchen Vereinen macht das wahrscheinlich auch Sinn in gewissen Situationen. Aber Rose war ja genauso Leipzig-Trainer, als sie 19 Spiele am Stück ungeschlagen waren. Und der hat ja jetzt nicht verlernt, irgendwie seinen Spielern damit was auf den Weg zu geben. Natürlich ist es jetzt gerade hart. Und natürlich ist es in diesem Geschäft oftmals so, dass es dann auch schnell gehen kann. Aber Leipzig, klammern wir die Champions League mal aus, spielt bisher keine grauenhaft schlechte Saison. Ja, die Art und Weise ist nicht immer gut, aber wenn man mal guckt, also abgesehen von von den Bayern, die ähnlich gut performen, punktetechnisch wie letzte Saison, haben alle Mannschaften, also nicht alle, aber viele Mannschaften wie Leverkusen, Stuttgart und eben auch Leipzig, weniger Punkte als letztes Jahr auf dem Konto, sind aber alle ungefähr gleich, stehen alle ungefähr gleich da. Und natürlich brennt jetzt gerade nur in Leipzig der Baum, weil halt die Formkurve so krass nach unten zeigt. Aber ich würde es tatsächlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so kommt, wenn sie jetzt wieder krachend verlieren, dann glaube ich, ist Rose leider weg. Aber ich würde es auch mal sehr spannend finden, zu sehen, in so einem Geschäft dann zu sagen, okay, wir wissen, du kannst es eigentlich, wir haben eine schwierige Personaldecke, wir gehen da jetzt mal zusammen durch und geben dir nochmal bis, meinetwegen, keine Ahnung, Januar oder so und gucken mal, wie wir es zusammen vielleicht herausschaffen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, ein bisschen Romantik bei RB, aber ich fände es cool.
Ja, also ich mag ihn auch gerne. Ich glaube, dass, also du hast natürlich recht, dieses gemeinsam durch eine Krise gehen ist sehr, 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 sehr rar geworden. Ich glaube, wenn es sich jemand leisten könnte aus verschiedenen Aspekten, dann sind es die Leipziger. Zum einen, ja, haben sie jetzt eben 5-6 Spiele lang auch schlecht gepunktet und stehen trotzdem noch auf Platz 4. Klar, die könnten theoretisch nächsten Spieltag Achter sein, wenn alles so läuft, aber weil es eben nur einfach eng ist. Aber ich glaube, dass du dir das vielleicht leisten kannst. Es geht halt mehr um die Art und Weise und die Entwicklung. Und jetzt, wo nicht mehr jedes Spiel 1-0 gewonnen wird und Gulacsi 5 Großchancen vereitelt pro Spiel, kommen halt bei den Leipzigern auch die Ergebnisse nicht mehr ganz so rein. Dazu kommen die 0 Punkte in der Champions League. Ja. Insgesamt ist es dann schon hart. Und wenn du jetzt im Pokal rausfliegst, auch wenn es gegen Frankfurt ist, die gerade bockstark sind, dann hast du halt irgendwie dann schon irgendwie ein schlechtes Resümee, musst du dann ziehen jetzt zur Winterpause. Aber theoretisch hast du, finde ich, recht. Und gerade eben bei den Leipzigern würde das gehen. Auf der anderen Seite erwarte ich von RB Leipzig jetzt nicht unbedingt den Fußballromantiker-Move und die sagen, hey, wir halten zu unserem Trainer. Also ja, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Aber recht hast du schon. Und ja, trotz der Verletzten ist der Kader gut genug. Aber ich glaube, sie leiden auch gerade sehr darunter, dass halt viele Spieler einfach einer Form hinterherlaufen, die sie mal hatten, also die ja, nicht mal in Normalform sind. Ein Openda, Šeško trifft seit Wochen das Garagentor nicht, Haidara ist schlecht in Form, auch die Verteidigung ist nicht so, wie sie zum Anfang der Saison war. Da ja, läuft vieles schlecht und nicht alles unbedingt ist Roses Schuld, aber wie es dann so ist, ist der Trainer in der Regel der als erstes fällt.
So ist es.
Gut, dann gehen wir nochmal zum Topspiel über. Meine ersten beiden Verlierer, die habe ich hier zusammengepackt, sind Dortmund und Bayern. Denn für mich hatte dieses Spiel eigentlich nur Verlierer, inklusive Bundesliga-Fan-Zuschauer am Fernseher. Denn also die Bayern-Leistung war sehr, sehr lange sehr, sehr schlecht. Die Dortmunder Leistung war sehr lange sehr gut. Und deswegen ist für die Dortmunder sind die für mich als Verlierer zu nennen, weil sie eigentlich mit dem Punkt dann mit dem Spielverlauf nicht zufrieden sein können und die Bayern müssen sich fragen, wie man so schlecht spielen kann in so einem wichtigen Spiel und müssen sich überlegen, wie sie Harry Kane ersetzen, den sie verloren haben. Die Dortmunder werden ein paar Wochen wahrscheinlich auf Anton verzichten müssen, also nicht auf dich, müssen sie eh verzichten, du wirst hier gebraucht, aber auf den Innenverteidiger Anton. Das heißt, für mich viele Beispiele oder Punkte, warum beide hier als Verlierer zu nennen sind. Anton, kannst du und willst du mir widersprechen?
Ich kann und will dir nicht widersprechen. Das Einzige, was ich quasi in Anführungsstrichen schön finde, ist, dass, also schön für die beiden Vereine, ist, dass keine der beiden Serien gerissen ist, sprich Dortmund ist zu Hause noch ungeschlagen, Bayern ist sogar in der gesamten Bundesliga noch ungeschlagen. Ansonsten hast du es auf den Punkt gebracht. Also Dortmund lange wirklich sehr, sehr gut. Da muss man, finde ich, auch noch mal sagen, ja, Dortmund hatte wirklich erschreckend schwache Leistungen schon in dieser Saison, wo sie vollkommen zu Recht kritisiert worden sind. Die waren wirklich aber auch alle auswärts. Ich kann es nicht erklären, warum es so ist, dass sie so krass schwanken in den Leistungen. Aber zu Hause ist Dortmund in dieser Saison ohne Fehl und Tadel und liefert eigentlich regelmäßig sehr, sehr gute Spiele ab. Deswegen hat es mich persönlich auch gar nicht so sehr überrascht, weil ich glaube, viele sind in das Spiel reingegangen, so ein bisschen mit der Vorahnung oder mit dem Glauben, dass die Bayern die Dortmunder da jetzt wegspielen werden. Das habe ich so nicht erwartet. Ich habe auch nicht erwartet, dass die Bayern so schwach spielen werden über weite Strecken. Aber Dortmund ist auch, glaube ich, einfach gerade zu Hause mit der unangenehmste Gegner, den du gerade haben kannst in der Bundesliga. Und das haben sie da nochmal eindrucksvoll gezeigt. Und das Musiala dann hinten raus, das Kopfballungeheuer, dann das, den Punkt nochmal rettet. Ist gut für mich aus Bayern-Sicht. Aber Dortmund hätte vielleicht sogar den Sieg minimal mehr verdient, auch wenn es, finde ich, hinten raus dann schon so ein gerechtes Unentschieden ist. Oder habe ich da eine Bayern-Brille auf?
Nee, hast du nicht. Und wenn man sich dann die Statistiken anschaut, ja, aber ich finde, das verzerrt immer so ein bisschen, wenn eine Mannschaft 75, 80 Minuten lang scheiße spielt und dann am Ende fünfmal offensiv wechselt und dann halt 10 Minuten noch belagert. Also das machen sie ja auch nur, weil sie so lange unterlegen waren. Ja, gleicht dann so ein bisschen die Statistiken aus. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn die Dortmund das halt nicht zu Ende verteidigt kriegen, dann haben sie den Sieg auch nicht verdient. Zwei Szenen ganz kurz, die ein bisschen für Diskussionen gesorgt haben. Deine Einschätzung dazu, Sané wird gehalten bei einer Flanke. Für dich Elfmeter oder nicht?
Muss man nicht geben, ne.
Okay, für mich klarer Elfmeter. Ist für mich noch klarer als die Schubser gegen Ekitike oder gegen, ich weiß nicht, gegen wen es noch war. Gegen Kim in der Champions League gegen Barcelona. Das ist für mich noch klarer, weil er von hinten einfach wirklich umklammert wird und man auch sieht, wie er zurückgehalten wird. Kann man, finde ich, sich absolut nicht beschweren als Dortmund-Fan oder Dortmunder, wenn es da Elfer gibt. Und dann die Szene vor dem 1-1, wo Süle am Boden liegt, sich das Gesicht hält. Was sagst du da? Hätte man da unterbrechen müssen?
Schwierig. Ich weiß gerade nicht, hat nur Bayern weitergespielt oder auch Dortmund? Ich habe es gerade nicht mehr den ganzen genauen Ablauf.
Nicht alle Dortmunder bleiben stehen. Süle liegt halt ein, zwei Stunden rum, genau. Und sagen, ey, guck doch mal, der Niklas.
Ja.
Aber auch, also das ist für mich kein Argument.
Das geht halt so einfach nicht, dass du dann sagst, so, warte, jetzt hören wir auf. Also, muss man da einfach ein bisschen mehr auf Zack sein aus Dortmunder Sicht. Und ja, sieht dann immer blöd aus, wenn genau bei so einer Szene dann danach was Entscheidendes passiert. Aber das ist alles im Rahmen und jetzt nicht irgendwie unfaires Spiel oder so.
Nee, also sehe ich genauso. Ich finde, erstmal, glaube ich, kriegt er den Ball nur ins Gesicht und ist jetzt nicht benommen, sondern er legt sich einfach hin und dann ist es so schnell danach, dass man nicht sagt, hey, hier wurde jetzt ewig lang die Gesundheit des Spielers aufs Spiel gesetzt. Und ich finde auch, da muss man, finde ich, auch ein bisschen Sky kritisieren, dass man sich danach dann Sahin und Jablonski an den Topspieltisch holt, tut dieser ganzen Diskussion, ich meine, klar will man die, weil man Engagement kriegt, aber tut der Diskussion, was so den Inhalt angeht, vielleicht dann eben keinen Gefallen, weil man sie damit unfassbar aufbläst, wenn man beide dann so lang zu Wort kommen lässt und Sahin dann auch, finde ich, sehr viel, oh ja, ist halt ein Mensch, macht auch Fehler und so. Also ich glaube, Jablonski wird sich auch gedacht haben, so in meiner Meinung nach war das gar kein Fehler, aber hey, ist ja egal. Ich finde nur einfach, ich glaube, das wurde auch deswegen so ein großes Thema, weil es danach halt medial so krass nochmal aufbereitet wurde. Muss vielleicht auch nicht sein.
Ja, voll. Also,
ist natürlich nochmal ein anderes Thema, da kriegt man halt
klar, Kass. Genau, du willst halt, natürlich willst du dann die Hauptprotagonisten damit dran haben. Das ist ja auch ein Teil der journalistischen Arbeit. Also, ja, ich verstehe
dich. Genau, aber komplett, dann hol dir Kompanie dazu. Stell die Kompanie daneben.
Klar.
Also, das so ist halt schon sehr einseitig.
In der idealen Welt, auf jeden Fall.
Ja.
Das stimmt.
Na gut. Dann machen wir weiter. Mein nächster Verlierer, beziehungsweise meine nächsten beiden. Ich schummel hier schon wieder zwei rein. Es ist ein ähnliches Spiel gewesen, oder zumindest ähnlicher Ausgang. Das ist Bremen und Stuttgart sind für mich auch beides Verlierer, weil sie eben mit diesem 2-2 leben können müssen, aber es sie einfach nicht so richtig weiterbringt. Beide Mannschaften hatten Phasen, wo man dachte, okay, die gewinnen das Spiel. Bremen geht zweimal in Führung, auch wenn du in der 77. in Führung gehst, dann kann man vielleicht auch erwarten, dass man das Ganze dann über die Zeit bringt, aber haben sie nicht geschafft, Demirovic mit einem Doppelpack Und so stehen am Ende beide mit einem Punkt da. Die Stuttgarter Platz 9, die Bremer Platz 12, einen Punkt auseinander. Beiden hätte natürlich ein Sieg sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden. Deswegen für mich beides Verlierer, obwohl beide jetzt keine schlechte Leistung gezeigt haben.
Nee, genau. Also wenn man es ganz überdramatisiert darstellen will, die beiden kommen einfach nicht so richtig vom Fleck gerade. Auch da wieder das Mittelfeld in der Bundesliga ist unglaublich eng. Du hast es eben schon gesagt, Leipzig könnte irgendwie auf Rang 8 mit nur einem mit nur einer Niederlage jetzt bald abrutschen. Genauso kann Bremen mit einem Sieg auf Rang 8 springen. Also da ist noch lange nichts auserzählt, aber das sind eben dann so Spiele, zum Beispiel gerade aus Bremer Sicht, wo du zweimal führst und am Ende nur den einen Punkt dann mitnimmst, gegen sicher ein ordentlich gutes Spiel, gut spielendes Stuttgart. Aber ne, dann sagst du halt am Ende, gehst in die Kabine und sagst, ah Mist, die zwei Punkte, stell dir mal vor. Natürlich guckt man dann in den, nach den nächsten 20 Spielen jetzt nicht automatisch auf zum Beispiel das Spiel zurück, aber es sind nun mal solche Spiele, wo man, wenn das gewonnen wird, dann ist die Stimmung eine ganz andere. So fühlst du dich halt einfach so ein bisschen als kleiner Verlierer und deswegen verstehe ich total, dass du die beiden damit reingenommen hast. Das ist also sehr ähnlich aus beiden Sichten so zu argumentieren, wie ich es gerade getan habe. Und es wäre eben für beide auch, genau weil es eben auch so eng dazugeht in dieser Tabellenregion, von großer Wichtigkeit und einfach wunderbar zu haben, wenn man da die zwei Punkte mehr am Ende dran stehen hat. Und ja, so, wie gesagt, früh in der Saison noch oder zumindest ein gutes Drittel jetzt gespielt erst und da ist auch noch alles ganz entspannt. Aber wenn man es halt hart sagen will, dann haben beide da zwei Punkte verloren, die sie eigentlich haben wollten. Ja, und zwei Spiele am Stück gewinnen wollen, das tun die Gladbacher. Die haben es aber mal wieder nicht geschafft. Man hätte es eigentlich wissen müssen. Du hast mich vor der Folge noch mit dem Fakt versorgt. So viel Lob und so viele Eingeständnisse soll dir dann da auch zukommen. Gladbach kann keine zwei Spiele am Stück gewinnen. Und so war es jetzt auch wieder. In Freiburg das nächste 3-1. Ach Quatsch, wenn nicht das nächste. Wir haben ja schon über die Freiburger gesprochen. Beide mit
aber Pauli
vor dem Spieltag. Genau, also das.
Nicht ganz falsch.
Nicht ganz das dritte, sondern das erste, was wieder zurückgeholt wurde. Jetzt zum dritten Mal Thema. Also ihr versteht schon da draußen. Es ist ganz, ganz einfach. Wenn ihr einfach nur ein bisschen Transferleistung liefern könnt, dann könnt ihr mir sicherlich auch gut folgen. Also die Gladbacher im Spiel der beiden Vereine, die vor dem Spieltag 17 Punkte haben, und da sind wir wieder bei der gleichen Argumentation und Diskussion, die ich gerade schon bei den Stuttgartern und Bremern angewandt habe. Es wäre halt eben so wunderschön, wie es jetzt für die Freiburger ist, die da mit 20 Punkten auf Platz 6 stehen, wäre es für die Gladbacher, wenn sie das eingefahren hätten. Aber Moritz, das darfst du gerne noch einmal genauer ausführen, die Gladbacher, sie können einfach nicht, wenn sie ein Spiel mal in der Bundesliga gewonnen haben, das mit einem weiteren Sieg bestätigen.
Ja, also es ist wirklich fast schon kurios irgendwie. Also da weiß man auch nicht mehr genau, woran es liegt. Mein Vater ist Gladbach-Fan, hat mir geschrieben, am Samstag nach der Konferenz, Gladbach schaue ich nach einem gewonnenen Spiel nicht mehr an. Weil er weiß, danach wird es wahrscheinlich nichts. Das ist schon Wahnsinn, aber es ist tatsächlich irgendwie so. Da ist richtig der Wurm drin, also diese Konstanz, die fehlt. Aber das war ja irgendwie so ein bisschen the story of Seoane, also auch bei Leverkusen. So richtig kontinuierlich Erfolg ist einfach nicht ganz so sein Ding bisher. Obwohl die Gladbacher nicht schlecht waren. Also da gab es jetzt keinen, der wirklich eine schlechte Leistung gezeigt hat. Und trotzdem waren die Freiburger einfach irgendwie abgezockt da und haben deswegen das Spiel dann auch gewonnen. Aber die Gladbacher, ja, der ist wie so ein bisschen wie so ein Alkoholiker, der alle zwei Tage dann wieder zum Schnaps greift. Da wird wieder die Uhr auf Null gestellt.
Ja, wie komme ich jetzt von Alkoholikern rüber zu Leverkusen? Also auf jeden Fall haben die eine ganze Menge Pharma-Power hinter sich, um den Kater zu bekämpfen. Die brauchen sie aber gerade gar nicht.
Hustensaft-Jüngling. Denn
wirfst du einfach mal mit rein, oder was hier? Die Glow-Up-Dinero-Gang. So, wer kennt sie noch, Leute? Jetzt aber.
Ja, das ist der gemeinsame Nenner zwischen Alkohol und Pharma.
Oh, sehr gut. Also ja, die Kombination, stimmt. die macht's aus. Und Kombinationen gab es auch im Spiel. Nein, jetzt zu genug der geforsten Übergänge. Eigentlich will ich auch gar nicht zu den Leverkusenern, sondern nur zum Leverkusener Spiel, denn die sind abgezockt und holen sich den Sieg gegen Union Berlin. Wir haben vor der Folge noch so ein bisschen gequatscht. Gibt's noch einen wirklich klaren Verlierer? Denn ich habe jetzt Union Berlin aufgeschrieben als meinen letzten Verlierer. Ja, die haben halt gegen den Meister und Pokalsieger verloren. Ja, aber sie haben auch lange mitgehalten und sie sind so ein bisschen, nachdem man zu Beginn der Saison gesagt hat, das ist wieder dieses alte, eklige Union, die letzten Spiele sehen richtig, richtig düster aus. Also die haben auch jetzt, ich glaube, seit 6 Spielen oder so keinen Sieg mehr oder seit 5 Spielen keinen Sieg mehr eingefahren. Wenn man das Pokalspiel sogar noch mitrechnet, glaube ich, ja, dann sind es sogar schon 6. Und da ist so ein bisschen der gute Saisonstart wieder vergessen gemacht worden durch die eigenen Ergebnisse, durch die eigenen Leistungen. Und deswegen habe ich sie jetzt mal mit reingenommen, dass man da gegen Leverkusen verliert, ist man noch okay. Also da will ich jetzt gar nicht zu viel reininterpretieren. Aber ja, wie siehst du es? Also es ist halt ein Mini-Verlierer.
Ja. Also sie haben das Spiel verloren, viel mehr kann man nicht sagen, es war jetzt keine Grottenleistung. Die Leverkusener brauchten dann auch den geschonten Wirtz, der dann irgendwann reinkam und eine Traumflanke schlägt auf Schick, sonst haben die sich auch sehr, sehr schwer getan. Deswegen habe ich da nicht viel hinzuzufügen und würde einfach mal meinen dritten Verlierer noch hinterher schieben. Da kann man ähnlich eigentlich nicht viel zu sagen. Die Bochumer, denn sie haben schon wieder verloren in Augsburg 1-0. Ja, war so ein typisches Augsburg-Bochum-Spiel, also wenn du es dir vorstellst, genau so war es. Und ja, die Bochumer sind einfach nach vorne viel zu ungefährlich. Ein Torschuss gesetzt aufs Tor und so wird es halt verdammt schwer, Punkte zu holen. Und vor allem dann finde ich Verlierer einfach, weil, ja, sie haben zwar Glück, dass Kiel auch verloren hat, dadurch sind die noch 3 Punkte in Reichweite. 2 Punkte haben die Bochumer, 5 die Kieler, aber der Relegationsplatz mit Heidenheim ist dann schon nochmal 5 Punkte weg. Und die Bochum halt auch mit minus 23er Torverhältnis jetzt schon nach 12 Spielen, ist halt schon ein Wort. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie für den Turnaround.
Ja, wir haben es gesagt, für die Bochumer, für Dieter Hecking geht es eigentlich jetzt quasi erst los, nach diesen ganzen Spielen gegen Leverkusen, Bayern und Co. Und da wäre dann so ein Aufschwung zumindest mal gegen Augsburg, wie es dieses kleine Unentschieden da gegen Leverkusen, das heißt kleine, dieses Last-Minute-Unentschieden gegen Leverkusen angedeutet hat, wäre da einfach mal enorm wichtig gewesen. So, ja, auch da, sie haben das Spiel verloren, ganz ehrlich, wir haben auch schon darüber geredet, niemand, glaube ich, in ganz Fußball-Deutschland, außer die ganz hart eingesessenen Bochum-Fans oder was, glauben noch daran, dass der VfL da die Klasse halten kann. Also alles, was da jetzt noch an Punkten kommt, ist gefühlt schon zum Feiern. Und wenn man dann halt mal in Augsburg verliert, dann muss man sagen, ja, tabellarisch und sportlich sieht es einfach gerade nicht gut aus. Aber viel mehr will ich da auch nicht draus machen. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die wirklich noch formschwächer ist als der VfL Bochum, momentan in, glaube ich, ich würde sagen, in allen europäischen Top-Ligen, ist Manchester City. Und deswegen würde ich sagen, fliegen wir da mal eben kurz rüber. Und zwar in die Premier League. Und da hat der Titelkampf am Sonntag seinen Höhepunkt gefunden, zumindest Matchup-technisch, Manchester City gegen Liverpool. Aber kann man eigentlich noch von einem Titelkampf sprechen? Zumindest zwischen diesen beiden Teams? Ich glaube, nach Sonntag fast schon nicht mehr. Denn Guardiola und City stecken ganz, ganz tief in der Krise. Nach diesem 0-2 gegen Liverpool noch viel tiefer. Und das sieht so aus, als könnte es passieren, dass der Serienmeister der letzten Jahre dieses Jahr mal ohne den Premier League-Titel auskommen muss. Spannendes Thema, finde ich, weil Guardiola sehr, sehr angekratzt wirkt. Aufgerieben, könnte man schon sagen. Ja, die Pulitzer-Preise Sie sind so leicht. Nein, wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, es ist faszinierend. Also man hat wirklich das Gefühl, bei City, da wird sich Gedanken gemacht vor jedem Kurzpass. Und so ein bisschen das krasse Gegenteil dazu ist eben Liverpool, die einfach in einem Guss spielen, die rollen, ohne dass man sie irgendwie aufhalten kann. Ich habe dir, glaube ich, gestern oder heute noch den Stat geschickt, dass Arne Slot mit Liverpool jetzt gegen Ancelotti, Pep, wer war es noch alles? Ich glaube, Ten Hag hat sich da reingemogelt in diese Auflistung. Ja. Und Arteta, glaube ich.
Ja, noch irgendwer.
Irgendein vierter Trainer, auf jeden Fall gegen alle gewonnen Champions League oder so, und kein Tor kassiert. Das ist ein Brett. Also, Xabi Alonso war es. Ja, auch kein ganz kleiner Name. Ah, ja. Die haben sie ja auch ziemlich vermöbelt in Anfield. Das ist Wahnsinn. Und die haben jetzt eben 11 Punkte Vorsprung auf City. 9 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Arsenal ist es, glaube ich, gerade.
Ja, punktgleich mit City.
Punktgleich mit Chelsea, genau.
Genau, sorry.
Ja. Fabian Hürzeler ist da vorbeigezogen am Pep. Steht jetzt auf der 4. City nur noch Platz 5. Mich freut es irgendwie. Ich habe einfach auch genug von der City-Dominanz. Wäre schön, wenn es zumindest so bleiben kann. Ich fand geil diese ganzen, die Engländer sagen, die Shithousery zwischen den Liverpool-Fans und Pep mit dem ja. You're getting sacked in the morning. Das ist schon einfach schön. und er dann mit seinen 6 Fingern hochgehalten. So viele Titel habe ich gewonnen. Sowas liebe ich einfach. Aber es ist tatsächlich Cinema, wie man sagt, was bei City gerade abgeht. Einen Punkt geholt, den in der Champions League nach einem 3-0-Crumble historischen Auseinanderfallen
ja.
in den letzten 6 Spielen. Das ist schon wirklich Wahnsinn.
Ja, also genau diese Art von Banter oder wie nennt man das, so ein bisschen Neckereien, finde ich auch überragend. Das macht Spaß. Das hat Guardiola auch schön weggelächelt an der Szene. Aber natürlich nochmal, also was ich wirklich ein bisschen beunruhigend finde, ist so die Art und Weise seiner Kommunikation. Nicht nur, weil er sich beim 3-3 gegen Feyenoord, das sie eben noch da kassieren mussten, ja wirklich die Nase und den Kopf gefühlt aufgekratzt hat. Das auch nochmal für die Spätzünder, die eben meinen überragenden Spruch nicht verstanden haben. Also hat sich da selbst so quasi verletzt, hat das dann auch gesagt nach dem Spiel, I wanna hurt myself. Hat Gott sei Dank natürlich sehr schnell danach ein Statement nochmal released, rausgebracht, wo er sagt, dass es natürlich nicht geht, also quasi das so zu sagen. Und er weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die wirklich unter zum Beispiel schweren Depressionen oder sowas leiden und tagtäglich damit kämpfen, sich eben nicht zu verletzen. Und er das in keinster Weise verharmlosen wollte. Gut, dass er es gemacht hat. Nichtsdestotrotz, ich habe gefühlt auch um Guardiola so ein ganz bisschen Sorgen. Ich finde, die Auftritte sind ganz, ganz merkwürdig. Also klar, er hat immer diesen Pathos, dieses bisschen überspielte teils und macht aus vielen Sachen dann noch ein bisschen mehr oder steigert sich in irgendwas rein und wirkt dann so verbissen mal hier und da. Vielleicht Teil des Genies, das er ist. Aber das war jetzt die letzten Wochen. Klar, es ist die größte Krise, die er jemals bei City erlebt hat. Das gab es noch nie unter ihm. So eine Serie, so eine Negativserie. Aber es ist am Ende halt auch trotzdem nur Fußball. Und das wirkte dann teilweise, finde ich, schon so ein bisschen ja, besorgniserregend, vielleicht nicht, aber einfach drüber und komisch.
Die Art und Weise war halt einfach komisch und nicht passend. Ich glaube, es war mehr so Galgenhumor einfach, dass er so sagte, ja, wir haben jetzt eh schon so scheiße gespielt, da kann ich mich auch verletzen, so nach dem Motto. Macht es nicht besser, aber um ihn mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich glaube schon, dass er einfach auch krass unter Druck steht und wie alle auf diesem Top-Niveau. Und ich glaube, von keiner anderen Mannschaft wurde in den letzten Jahren so viel Perfektion erwartet wie von City. Liegt natürlich auch so ein bisschen an Guardiolas Spielstil, an seinem ganzen, an seinen Ansprüchen, an seine eigenen Spieler, an seinen Fußball, den er sehen will und für den er stehen will. Von daher glaube ich, dass das dann vielleicht, oder was heißt vielleicht, natürlich auch irgendwo normal ist, dass es ihn mitnimmt, wenn es nicht läuft und wenn sich dann ja gefühlt auch die ganze Fußballwelt auf ihn stürzt und sagt, haha, guck mal, die City verliert.
Ja.
So ist es ja mittlerweile, ist immer so. Du gewinnst und irgendwann hast du zu viel gewonnen, irgendwann wollen dich alle verlieren sehen. Es ist in jeder Sportart immer so, von daher muss er damit umgehen Und vielleicht sorgt es auch ein bisschen dafür, dass er jetzt seine Ansprüche vielleicht, seine Erwartungen ein bisschen runterschraubt oder wir an City die Erwartungen runterschrauben. Aber ja, war trotzdem teilweise eine ungute Wortwahl, habe ich auch sofort gedacht, als ich dieses Interview gesehen habe nach der Champions League. Das kann er so nicht sagen, da muss er sofort irgendwie die Sachen gerade rücken und das hat er dann ja auch getan. Ja. Ich glaube einfach, er war einfach ein bisschen durch von diesem Spiel und von dieser ganzen Negativspirale. Was er dann auch sein darf, er sollte es vielleicht nicht ganz so darstellen, wie er es jetzt gemacht hat.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für dieses Thema. Und dann lass uns noch einmal weiterspringen zu etwas positiven, hoffentlich positiveren Schlagzeilen. Making News. Wir machen die Schlagzeilen von morgen. We making news. We are making news, um englisch grammatikalisch korrekt zu bleiben.
DJ Khaled sagt we making news.
We making news. Und zwar dachten wir uns mal, komm, es ist ja auch schon wieder DFB-Pokal und ich habe mir da mal was ganz Schönes überlegt. Und zwar meine making news. Sebastian Ernst schießt den Jahn gegen Stuttgart ins Viertelfinale. Ja, Shoutout Sebastian Ernst. Kein leichter Stand für Jan Regensburg in der zweiten Liga. Jetzt empfangen sie den VfB Stuttgart am Dienstag. Und ja, ich habe ja gesagt, ne, ich mache es ein bisschen positiver, ich mache es ein bisschen ja, mehr desillusioniert vielleicht, aber ich würde es meinem alten Mannschaftskollegen Sebi sehr gönnen. Ich glaube, er hat mal mit Fürth gegen Dortmund gespielt im DFB-Pokal und da ein Tor geschossen, spät. Also,
wieso Pokalschreck gegen Stuttgart? Der Erstligisten.
Ja, absolut.
Ja, da macht Sebastian
Ernst. Also, ja. Die Folge hat es aber heute auch. Wow.
Wir tun was fürs Bingo mit den Wortspielen. Ja, Schlagzeile. Also, ich bin natürlich immer großer Wortspielverfechter.
Da freue ich mich drauf.
Aber mir ist nichts Gutes eingefallen. Nein, okay. Ich habe sowas Halbgutes. Ich habe irgendwie
ja, komm.
Ole Kofeld die Lilien. Nee.
Was?
Er fällt die Lilien, aber Kofeld, ja.
Ja,
schneiden wir
ja,
auf. Nee, ja, okay. Geil. Also, natürlich, das wird natürlich eine große Story. Und ich glaube, ehrlich gesagt, im ehemaligen Trainerduell, oder was heißt im ehemaligen und aktuellen Trainerduell zwischen Ole und Kofeld, zeigt Ole Werner dem Florian mal, wie man Mannschaften auf Bundesliga-Niveau trainiert. Da denke ich, das wird ein emotionales Duell, aber da bekommt Flo Kofeld eine Lehrstunde von Ole Werner.
Und verwelkt die Rose in Leipzig?
Boah, also die war letzte Woche schon verwelkt, haben wir uns gefragt. Also die ist jetzt wirklich
wird sie
sämtliche
abgeschnitten?
Blütenblätter. Ja, also die, da wurde schon drauf rumgetrampelt von Thiago Tomasch.
Mann, wenn das Kimmich und David Raum sehen, wie Thiago Tomasch da mit Rosen und Pflanzen umgeht, dann gibt es aber keine Einladung ins Campo Bahia, nein, ins DP Basecamp. ja, aber doch, ist schön, ist ja klar, dass du auch aus Bremer Sicht formulierst, sehr, sehr spannende Paarung, gefühlt, naja, also klar, Bayern gegen Leverkusen überragt alles, aber ich finde danach schon so irgendwie mit das Spannendste, Leipzig-Frankfurt, okay, ich nehme ja schon alles zurück. Was ich ganz schön finde, wir haben Köln gegen Hertha, das heißt, mindestens ein Zweitligist ist auch in der nächsten Runde und wie ich es eben schon vorausgesagt habe, mit Jan Regensburg dann ja auch noch der Zweite. Also da können wir uns auch dann auf lustige Paarungen im Viertelfinale freuen und an der Stelle würde ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Moritz. Das war eine knackige Folge, aber da war auch ganz, ganz viel drin. Ich glaube, wir haben mehrere Pulitzer-Preise auf die wir uns freuen können, nach unseren Wortspielen und nach unseren Witzen hier, die fairerweise, glaube ich, fast alle von dir ausgingen. Stark, sehr, sehr gute Leistung, ne? Muss auch mal erwähnt sein. Hinten raus, ne? Man of the Match.
Aus der Hüfte habe ich gefeuert. Also das Holz da war offen die ganze Zeit.
Auch wenn wir das, und deswegen sage ich jetzt extra nochmal, das haben, lassen wir natürlich schön drin hier mit Ole, Kofel, Flo, Kofel, Ofeld.
Fiebertraum.
Ja, das
ist so nach Mitternacht, wo wir hier diese Folge aufnehmen. Das darf man ruhig mal dazu sagen.
Ja, da ist alles erlaubt, also zumindest was schlechte Wortspiele angeht.
Ja, und das Wichtigste, Anton, wir sind fit geblieben. Also wir sind auch nächste Woche wieder einsatzbereit. Wir müssen nicht ersetzt werden durch irgendeinen unterqualifizierten Podcast-Host, sondern wir sind auch nächste Woche wieder am Start.
Genauso sieht's aus. Meine, was hattest du gesagt? Muskelbündel sind
Muskelfasern.
Muskelfasern, natürlich. Jede
so ein Vogel,
Muskelfaser.
Der Muskelfasern.
Ihr merkt schon, Leute, wir müssen schnell zum Ende kommen, damit ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Dementsprechend bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Werde mit einem Lächeln auf den Lippen einschlafen und mich darauf freuen, dir nächste Woche, also zumindest in unserer Podcast-Folge nächste Woche, vom Weiterkommen der Bayern gegen Leverkusen zu berichten, wo ich live vor Ort sein werde und dann gewesen bin. Ich freue mich drauf. Das kannst du gerne rausschneiden, weil da habe ich mich irgendwie im Satz verloren. Nein, komm, jetzt machen wir mal wirklich mal Schluss. Jetzt
bleib
auch mal
drin.
Wirklich. So, jetzt mach du mal hier eine Verabschiedung. Ich krieg's nicht hin.
Danke euch fürs Zuhören. Der eine Hörer, der noch da ist, der vergessen hat auszuschalten. Das ist übrigens so, wie ZDF seine Quoten bestimmt. Alle, die vom Fernseher eingeschlafen sind. Nein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Anton. Wir hören uns nächste Woche. Adios, amigos.
Ciao, ciao.